Werte und Leadership, der Podcast mit Andrea Rexer.
Herzlich willkommen zur 5. Folge von Werte und Leadership, dem Podcast der Wertekommission. Für diese Folge habe ich mit Markus Steilemann gesprochen. Er ist seit 2018 Chef des Werkstoffherstellers Covestro. Steilemann hat Chemie und BWL an der RWTH Aachen studiert und auch dort promoviert. Er hat dann begonnen, für Bayer zu arbeiten und war 2 Jahre für das Unternehmen in China unterwegs. Mit seinen gerade mal 50 Jahren ist er einer der jüngsten DAX-Chefs. Und das ist nicht das Einzige, das ihn in dieser Peer Group hervorhebt. Ich würde Steilemann als neuen Typus Manager verstehen. Er wirkt schon auf den ersten Blick offen und zugänglich, unkompliziert und locker. Daher hat es mich nicht verwundert, dass er uns in diesem Podcast verraten hat, dass alle Covestro-Mitarbeiter seine Handynummer haben. Und um dieses Handy wird es auch in unserem Gespräch gehen. Daneben aber auch um ein Fotoalbum aus alten Zeiten und er verrät uns, was er in seiner Jugend gegen den Willen seiner Eltern durchgedrückt hat. Viel Spaß beim Zuhören. So, guten Morgen, Herr Steilemann. Ganz herzlich willkommen in unserem Podcast Werte und Leadership.
Guten Morgen, Frau Rexer. Herzlich willkommen auch von meiner Seite.
Sie wissen ja, wir haben im Vorgang schon gesprochen, dass dieser Podcast darum besteht, dass Sie uns 3 Gegenstände mitbringen. Und ich bin schon ganz gespannt, was Sie uns mitgebracht haben. Das erste ist ein Fotoalbum, wenn ich das richtig sehe, oder?
So ist das, ja, ein Fotoalbum. Und zwar ist das das Fotoalbum meiner Großeltern. Die hatten genau ein Fotoalbum. Und dieses Fotoalbum ist für mich immer wieder wichtig, um eben mich an bestimmte Themen und Werte auch genau zu erinnern und auch zur Kalibration. Das heißt, meine Großeltern haben mir und meiner Familie insgesamt Werte vermittelt und dazu zählte insbesondere Haltung zeigen. Und dann sind wir auch schon mitten im unternehmerischen Kontext, weil Haltung zu zeigen ist, glaube ich, heute mehr denn je gefragt. Es hat mehrere Aspekte aus meiner Sicht. Das eine ist natürlich die sogenannte Lotsenfunktion, also ein moralischer Kompass, den man gerade im öffentlichen Diskurs meiner Meinung nach regelmäßig braucht. Und das ist ein Thema, was mir auch zunehmend am Herzen liegt, dass Unternehmenslenker zunehmend Leerstellen füllen müssen, die die Politik zurzeit hinterlässt. Und damit stehe ich nicht alleine, sondern da gibt es einige sehr prominente Fürstreiter, die das ähnlich sehen.
Wollen Sie uns nochmal ganz kurz beschreiben, wie das Album aussieht und vielleicht auch, welche Werte Ihre Großeltern ganz konkret mitgegeben haben? Vielleicht gibt es auch ein Beispiel für eine Erinnerung, die Sie haben.
Ja, also ganz klar, das Fotoalbum ist halt in einem bräunlichen Stoffeinband, hat ganz schwarze Seiten aus sehr dickem, schwerem Papier. Und da drin sind eben, wie man das für die Zeit vermuten sollte, sehr viele Schwarz-Weiß-Bilder. Und es beginnt eigentlich mit Hochzeitsbildern meiner Großeltern, was also zurückgeht in die 1930er Jahre des vorigen Jahrhunderts. Und die ersten beiden Bilder sind dann wiederum Hochzeitsbilder von meinen Urgroßeltern, die in diesem Album auch noch drin sind. Worauf ich natürlich ganz besonders stolz bin, dass ich solche Dokumente noch habe. Und ich glaube, was meine Großeltern mir als Werte mitgegeben haben, sind insbesondere das Thema Integrität. Und Integrität spielt auch heute für mich immer noch eine ganz besondere Rolle. Und das Zweite ist, meine Großeltern haben in einfachsten Verhältnissen gelebt. Also das kann man aus heutiger Perspektive selbst noch relativ auf die damalige Zeit übertragen behaupten. Und trotz dieser einfachsten Verhältnisse waren sie Menschen, die mit einem Höchstmaß an Zufriedenheit und innerer Glücklichkeit ausgestattet waren. Und das sind auch immer wieder Themen, an die ich mich sehr, sehr gerne erinnere. Und mein Großvater hat mir auch immer beigebracht, dass der Mensch Mensch ist und das unabhängig, sagen wir, von Status, Rang oder auch von beispielsweise Vermögen. Und damit meine ich durchaus finanzielle Möglichkeiten. Der Mensch einfach Mensch bleibt und hat mir deshalb auch immer sehr gut geholfen, Dinge einzuordnen, die wir damals vielfach gemeinsam erlebt haben. Und was mein Großvater auch immer hatte, war eine gehörige Portion Mut und Neugierde. Und ich erinnere mich immer noch gerne an die Begebenheit. Man muss dazu wissen, mein Großvater war schwerst kriegsbehindert. Also ihm fehlte ein Bein und mehrere Gliedmaßen an den Fingern und Zehen. Er ist dann trotz dieser schwersten Behinderung, die er als junger Mann aus dem Krieg sozusagen mitgebracht hat, mit mir immer auf Tagestouren gegangen, wenn ich bei den Großeltern war. Und eine Tagestour führte uns zum Bahnhof. Und an diesem Bahnhof hat er dann einfach mal mir versucht, das Prinzip einer Luftdruckbremse bei einem Güterwagen zu erklären. Und da mein Großvater ein großer Verfechter von guten Beispielen und anschaulichen Beispielen war, hat er dann einfach mal mit seinem Stock unter diesen Wagen gereicht und mit dem gebogenen Ende des Stocks die von Hand lösbare Luftdruckbremse dieses Waggons gelöst. Zu unserer beider Erstaunen setzte sich der Waggon dann aber tatsächlich in Bewegung, weil der auf einem abstößigen Gleis abgestellt war.
Oh je.
Und rollte dann. Und wir hofften nur, dass die Weiche dieses Abstellgleises richtig gestellt war. Nämlich es gab eine Weiche, die auf die Hauptstrecke führte und eine Weiche, die Richtung Prellbock führte. Und glücklicherweise war die Weiche richtig gestellt und der Wagen prallte also dann nur gegen diesen Prellbock. Aber Sie können sich vorstellen, meiner Begeisterung und meiner tiefsten Angst waren beiderseitig keine Grenzen gesetzt. Aber das sind Erlebnisse, die mich einfach mit meinem Großvater verbinden. Und wie gesagt, das Thema Haltung, das Thema Neugierde, das Thema Werte und auch das Thema Menschlichkeit im besten verstandenen Sinne, das waren Dinge, die er mir sehr stark vermittelt hat. Und das hilft mir heute auch noch in vielen Diskussionen, insbesondere wenn es darum geht, eben einzutreten, gerade für Offenheit, gerade für Dialog, gerade aber auch für faktenbasiertes Vorgehen und Entscheiden. Und das sind Dinge, die mich sehr, sehr bewegen, auch gerade in der öffentlichen Debatte, um eben auch hier klare Signale zu setzen gegen Extremismus, den wir erleben, gegen Ausgrenzung.
Genau, Sie haben ja auch gerade gesagt, dass die Politik da teilweise Leerstellen hinterlässt, wo Sie jetzt als Unternehmenslenker reinspringen können. Was sind denn das für Themen ganz konkret, wo Sie sagen, da muss ich mich für einsetzen?
Also insbesondere für Offenheit und einen Dialog und faktenbasiertes Vorgehen. Ich nehme zunehmend in der Politik wahr, und das kann durchaus aus Sicht von einigen Personen, die dort tätig sind, sehr viel Sinn ergeben, dass man sich sehr, sehr klar positioniert, teilweise aber auch positioniert in einer Art und Weise, die zu wenige Möglichkeiten für Dialog lässt. Und hier gerade sehe ich Chancen, als Unternehmer, auch als Konzernlenker tätig zu werden, dass man eben diese Chancen wieder öffnet, indem man einen vernünftigen Dialog führt, einen Dialog, der versucht, so weit wie möglich und wo immer auch notwendig faktenbasiert vorzugehen und der auch dafür sorgt, dass wir versuchen, Wissenschaft und damit auch technologischen Fortschritt, der uns, glaube ich, allen bisher extrem gut getan hat, überwiegend weiterhin auf der Agenda zu halten und eben nicht in die Richtung der Abschottung, in die Richtung der Ausgrenzung oder sogar des Extremismus wieder oder weiter abzudriften. Und ich glaube, das ist ganz besonders wichtig und da sehe ich meine Rolle und ich glaube, da hilft dieses Wertegerüst enorm.
Sie sagten gerade, dass es Ihnen wichtig ist, in den Dialog gehen und den Dialog aufrechtzuerhalten. Wie machen Sie das konkret? Gibt es da Formate innerhalb des Unternehmens oder in Ihrer privaten, persönlichen Umgebung? Wie gehen Sie in den Dialog?
Also zum einen immer passiv zuhören zunächst mal, dann immer stärker aktiv zuhörend, weil natürlich suche ich mir erstmal die Themen aus, wo ich glaube, wo es sich auch aus beispielsweise unternehmerischer Sicht, aus gesellschaftlicher Sicht oder auch aus persönlicher Sicht einfach um Themen handelt, wo ich glaube, dass es wichtig ist, in einen Dialog zu gehen. Es gibt auch Themen, da bin ich, höre ich gerne zu, lerne auch gerne viel. Aber zunächst mal ist Zuhören eigentlich der Startpunkt für jeden Dialog, indem ich versuche, die Position des anderen so umfangreich wie möglich zunächst einmal zu verstehen und zu verinnerlichen, um auf der Basis eben Anknüpfungspunkte zu suchen. Das ist mir, glaube ich, wichtig. Und das Zweite ist, was mache ich dazu im Unternehmen? Wir haben umfangreiche Werkzeuge, in Anführungsstrichen, so technisch man das mal bezeichnen darf. Beispielsweise, wir nutzen Mitarbeiterumfragen, die in etwa quartärlichen Abständen stattfinden, in denen alle 17.000 Mitarbeiter und Mitarbeiter mal schnell gefragt werden, jetzt mal ganz grob, wie geht's euch? Wo sind Dinge, die gut laufen, wo sind Dinge, die weniger gut laufen? Und wir bekommen dann sofort nach Beendigung der Umfrage sofort die Ergebnisse auf den Schreibtisch. Und auf dieser Basis können wir dann wirklich gezielt auch sagen, da gibt's ein Thema, das müssen wir adressieren. Das adressieren wir dann entweder in Gesprächen mit den Abteilungen durch die Vorgesetzten. Wir adressieren es beispielsweise, indem ich mich zu den wesentlichen großen Themen auch persönlich per Videobotschaft im Moment im zweiwöchigen Rhythmus äußere. Also dieses Thema wirklich proaktiv aufgreife, die Kolleginnen und Kollegen auch ermutige, weiterhin Feedback dazu zu geben und dann natürlich die klassischen Kommunikationskanäle. Nach außen engagiere ich mich durch intensivste Verbandsarbeit, indem ich eben in entsprechenden Verbänden der Industrie auch basierend auf Zahlen, Daten, Fakten, wissenschaftlichen Erkenntnissen unsere Industrieposition sehr deutlich mache, dabei aber auch immer zum Dialog einlade und diesen Dialog auch immer wieder darauf zurückführe, lasst uns auf die Fakten schauen, lasst uns auf die Themen schauen und lasst uns an der Basis weiter diskutieren. Und im privaten Umfeld bin ich durchaus jemand, der Freundes- und Bekanntenkreis bekannt dafür ist, Dinge zu hinterfragen oder auch mal wirklich zu fragen, wie geht es euch damit mit dieser Position? Warum kommt ihr zu dieser Position? Und gibt es weitere Aspekte, die ich gerne beisteuern kann, dass wir vielleicht zu einer anderen oder gemeinsamen Sicht auf die Dinge kommen? Und das versuche ich eigentlich überall auf verschiedenen Ebenen zu tun.
Im Moment spaltet ja die Gesellschaft auch das Corona-Thema beziehungsweise der Umgang, die Maßnahmen, um die Pandemie einzugrenzen. Erleben Sie das auch in Ihrem Umfeld, dass es da Debatten gibt, dass es da Unterschiede gibt?
Also es ist weniger eine Debatte als sehr unterschiedlicher persönlicher Umgang, den ich wahrnehme. Und das lässt sich sowohl im privaten als auch im beruflichen Umfeld beobachten. Also ich habe Menschen, die, würde ich sagen, unter Einhaltung der Regeln dann sehr vergleichsweise verkrampft mit dem Thema umgehen. Das heißt, sie sagen, gut, wenn wir eine bestimmte Anzahl von Personen auch in geschlossenen Räumen mit entsprechender Abstands- und Maskenregelung nicht überschreiten, dann sind für mich auch weiterhin persönliche Meetings im beruflichen Umfeld möglich. Es ist aber durchaus so, dass wir auch Kollegen haben, die sagen, oder auch Freunde haben, die sagen, nein, im Moment meide ich, wo immer möglich, jeglichen Kontakt mit anderen Menschen. Also es ist weniger eine Debatte darüber, sind die eingeleiteten Maßnahmen richtig oder falsch, oder sind sie wirksam oder nicht wirksam, sondern eher ein persönlicher Umgang damit, der ein sehr breites Spektrum abdeckt. Ich selber habe zumindest in meinem direkten Umfeld nicht mit jemandem gesprochen, der gesagt hat, die entsprechenden Regularien, die entsprechenden Vorschriften oder das entsprechende Vorgehen trage ich nicht mit. Oder ich finde es sogar als eine unzulässige Einschränkung von Freiheitsrechten, wie man das ja hier und da immer wieder hört. Im Gegenteil, also die meisten, mit denen ich spreche, sagen, es ist eigentlich gut gelöst. Und man muss ja nur mal auf die Zahlen schauen. Man muss mal auf die Zahlen in den Nachbarländern schauen. Man muss auf die Zahlen in Deutschland schauen. Dann würde ich sagen, über die gesamten Monate zeichnete sich hier schon ein gutes Bild ab, dass wir offensichtlich einiges richtig gemacht haben.
Ja, das ist richtig. Ein anderes Thema, das Sie ganz zu Beginn angesprochen haben, war, dass Sie sagten, der Wert Offenheit ist für Sie besonders wichtig. Nun sind Sie ja auch mit einer Brasilianerin verheiratet. Das heißt, Sie erleben vielleicht auch in Ihrem Umfeld, dass es manchmal Spannungen geben kann? Oder wie empfinden Sie da die gesellschaftliche Offenheit, sage ich mal?
Also die gesellschaftliche Offenheit nehme ich eher als eine Kumulation individueller Offenheit wahr. Also wir haben natürlich viele internationale Kontakte und diese internationalen Kontakte gehen auch sehr, sehr unterschiedlich mit den Themen, wie sie sich zurzeit in Deutschland darstellen, um. Wir kriegen teilweise die Rückmeldung, wir verstehen gar nicht, was ihr Deutschen hier macht. Also wir würden das niemals so in unseren Heimatländern erlauben, machen, tun und unterstützen. Und andere sagen, Mensch, wir finden das großartig, dass es offensichtlich diesen Weg gibt. Einer, das haben ja viele Kollegen als Willkommenskultur bezeichnet, aber einer Kultur, in dem wir grundsätzlich sagen, wir sind offen dafür, Menschen aus anderen Kulturkreisen mit anderen Hintergründen in unsere Gesellschaft aufzunehmen, in unserer Gesellschaft zu integrieren und Teil unserer Gesellschaft werden zu lassen. Also wir haben sozusagen auch im persönlichen Umfeld ein sehr breites Spektrum von Meinungen dazu. Für mich entscheidend ist immer wieder der Mensch. Also ich habe immer große Schwierigkeiten mit Stereotypen. Also wie man immer so schön sagt, der Politiker, der Unternehmer, der, weiß ich nicht, Zuwanderer oder der Ausländer oder sowas. Also solche Zuschreibungen finde ich immer höchst problematisch, weil sie versuchen, den Menschen, der dahinter steckt, das einzelne Individuum mit gruppenspezifischen Stereotypen zu belegen. Und damit ist fast jegliche Chance bereits genommen, mit dem Menschen in Interaktion zu treten.
Das ist richtig. Und das ist ja, glaube ich, auch das, was so verletzend ist, wenn man selber Teil von einer Gruppe ist und dann wird gesagt, der Ausländer oder, weiß ich nicht, der Manager, oder? Wie empfinden Sie das, wenn Sie selber sozusagen eine Stereotype aufgedrückt bekommen?
Ja, genauso wie Sie es beschrieben haben. Das ist, wenn man es sehr extrem auffassen möchte, ist das entmenschlichend. Auch wenn wir das selten so benennen und auch so extrem benennen, aber es hat eine Komponente von Entmenschlichung und das geht dann auch relativ schnell an die Würde des Menschen. Und deshalb ist eben diese Kategorisierung sicherlich aus einer, sagen wir mal, sehr, sehr archaischen Vorstellungswelt heraus etwas, von der man glaubt, dass sie der Menschheit gut getan hat. Ich kann nur sagen, in der heutigen Situation ist es schwierig, weil es eben genau in diese Spaltung führt, weil es eben genau in die Abgrenzung führt und weil es am Ende des Tages den wirklich notwendigen Diskurs, den wir brauchen, um die Menschheitsprobleme zu lösen, nicht mehr ermöglicht, sondern im Keime erstickt. Und deshalb habe ich damit große Schwierigkeiten, das zu akzeptieren.
Wie gehen Sie persönlich damit um? Also wie gibt es da eine Art, das zu adressieren, zu verarbeiten, darauf zu reagieren, wenn sowas passiert?
Ja, also zum einen, ich bin ja jetzt nicht gezwungen worden, sozusagen diese Rolle, sondern ich habe die Rolle ja A gesucht, B angeboten bekommen und C dann auch tatsächlich angenommen und war mir natürlich im Vorfeld bewusst darüber, dass das auch Konsequenzen hat, die nicht nur positiv sind. Also das ist von vornherein schon mal klar gewesen. Das Zweite ist, ich glaube insbesondere, wir hatten vorab über das Thema Integrität gesprochen und Haltung. Es gelingt mir eigentlich immer sehr, sehr gut, bei mir selber zu bleiben und auch immer wieder gut zu reflektieren, was ist eigentlich mit mir gerade los, wie gehe ich damit um und dann mich auch immer wieder auf meine eigenen Werte zu beziehen und auch in mir selber zu ruhen, trotz der ein oder anderen, für mich zumindest unverständlichen Pauschalisierung und Verallgemeinerung über solche Gruppenbegriffe. Und von daher kann ich, glaube ich, sehr gut damit umgehen. Das Zweite ist, ich versuche natürlich selber, wo immer es mir möglich ist, und auch ich bin nur Mensch und deshalb auch nicht perfekt, von diesen Stereotypen Abstand nehmen zu können und diese Stereotype auch nicht weiter zu fördern. Und vor dem Hintergrund wähle ich eben auch in Gesprächen eben Sprachstile, aber auch Bezeichnungen oder auch Diskussionsverläufe, die eben versuchen, nicht in Stereotype zu verfallen.
Heißt das ganz konkret, dass Sie zum Beispiel gendergerecht formulieren?
Ich versuche es, wo immer es möglich ist. Aber auch hier ist es natürlich schwierig, weil bestimmte sprachliche, naja, sagen wir, Wortwahlen dann wiederum ausgrenzend auf andere Menschen wirken, die sich noch nicht so gut damit auskennen. Also nehmen Sie Gendersternchen, ne, werden die gesprochen, werden die geschrieben. Ich finde, das ist ein sehr, sehr schwieriges Feld, weil es eben unterstellt, dass alle Menschen gleichermaßen das Bedürfnis haben, das auszudrücken. Und es hat einerseits sicherlich mit der Anerkennung von Bedürfnissen einiger Menschen zu tun. Auf der anderen Seite gibt es auch viele Menschen, deren Bedürfnis eben nicht trifft. Und hier ist eben genau die Frage, wie gehen wir damit am besten um? Also wie können wir sozusagen beidem gerecht werden? Und dieses beidem gerecht werden, nämlich dass es auch Menschen gibt, die damit überhaupt nicht umgehen können oder wollen, versus endlich anzuerkennen, dass es Menschen gibt, denen es mit dieser Einteilung nicht gut geht. Und da haben wir, glaube ich, noch nicht den richtigen Weg gefunden. Und wenn Sie diese Diskussion verfolgen, dann stellt man relativ schnell fest, dass diese Diskussion eben auch sehr, sehr spaltend wirkt. Die einen, die sagen, ihr müsst, und wenn ihr es nicht tut, dann seid ihr grundsätzlich für uns nicht mehr adäquat als Diskussionspartner und dann wird man tituliert. Sie kennen das ja alles als Boomer, als alter weißer Mann oder wie auch immer das in den sozialen Medien heißt. Versus, dass es eine doch immer noch erhebliche Anzahl von Menschen gibt, die sagen, Entschuldigung, aber ich lebe in einer Welt, da gab es Mann und Frau und das war's. Ne? Und das ist eine Welt, mit der ich groß geworden bin und es fällt mir extrem schwer zu verstehen, was euch überhaupt bewegt. Und ehrlich gesagt möchte ich mich damit auch gar nicht auseinandersetzen. Und damit macht man auch da wieder die Tür zu. Das ist ein klassisches Beispiel dafür, wie meiner Meinung nach eine positive, nach vorne gerichtete Entwicklung nicht funktioniert.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Lassen Sie uns doch auf Ihren zweiten Gegenstand kommen, den Sie uns mitgebracht haben. Das ist eine Schwimmbrille, stimmt's? Wollen Sie uns auch da kurz beschreiben, wie die aussieht und warum Sie die mitgebracht haben, beziehungsweise welcher Wert dahinter steckt?
Also genau genommen ist das eine Schwimmbrille für Jugendliche, also nicht für Kinder, sondern für Jugendliche, nicht für Erwachsene. Der Hintergrund ist, dass ich einen vergleichsweise kleinen Kopf habe und deshalb mit den richtigen großen Brillen in Anführungsstrichen im Schwimmtraining immer das Problem hatte, dass die beim Startsprung beispielsweise vom Block abgerissen wurden. Egal wie fest ich die gestellt habe, irgendwie saßen die nicht. Und irgendwann bin ich auf die Idee gekommen, ich kann mir einfach mal eine Nummer kleiner kaufen. Und das hat funktioniert. Ja, also
das heißt, Sie sind einfach in die Kinderabteilung marschiert?
Ich bin in die Kinderabteilung marschiert, beziehungsweise da hing halt was. Ne, da stand halt dann so eine Alterskarte. Habe ich in den USA gefunden, hatte ich in Deutschland noch nie gesehen. Die Schwimmbrille ist letztendlich für mich ein Symbol eines Sports, den ich über viele Jahre sehr, sehr intensiv betrieben habe. Und dem ich sehr, sehr viele sehr gute Freundschaften bis heute zu verdanken habe. Und zum Zweiten hat mich dieses Training auch glaube ich, sehr stark geformt, weil Schwimmtraining ist extrem zeitintensiv. Also selbst als, sagen wir mal, Laienschwimmer, so wie ich, habe teilweise 6-7 Trainingseinheiten pro Woche über mehrere Stunden im Pool verbracht, beziehungsweise an Land. Und das hat sehr, sehr viel mit Selbstmotivation zu tun. Das hat sehr viel mit Durchhaltewillen zu tun. Das hat aber auch sehr viel mit Kontemplation zu tun, weil wenn Sie eine Bahn nach der anderen im Pool ziehen und alle 25 oder 50 Meter wenden, dann wird das relativ monoton neben der körperlichen Anstrengung. Heißt aber, Sie können während der Zeit unheimlich gut reflektieren. Und das habe ich in der Zeit getan, dass ich nämlich viele Ereignisse, die in der Phase, sagen wir mal, der Entwicklung vom Jungen zum Mann in der Adoleszenz eben so auf mich eingeströmt sind, auch über den Schwimmsport, glaube ich, auf meine eigene Art und Weise sehr gut verarbeitet habe, sehr gut auch mit dem Schwimmsport gewachsen bin. Und das in einem Umfeld, was von sehr viel Kameradschaft, von Freundschaft geprägt war und auch von einem gemeinsamen Leistungswillen, wo also die individuelle Leistung und die Teamleistung sich sozusagen extrem die Waage gehalten haben. Und das hat mir sehr, sehr viel gebracht, was Eigenverantwortung anbelangt, aber auch was Ideen, was Kreativität, was Reflexion etc. anbelangt. Und diese Zeiten der Ruhe, diese Zeiten des Sportes, die ich dann nur für mich habe, habe ich bis heute noch. Und diese Schwimmbrille symbolisiert so diese Zeit, die eigentlich bis heute anhält.
Schwimmen Sie heute noch?
Seltener. Das hat aber eher praktische Gründe. Also mein Tagesablauf ist extrem durchgetaktet, eigentlich von morgens bis abends inklusive Wochenendaktivitäten, weil auch da sowohl berufliche als auch familiäre Aktivitäten eben sehr, sehr gut aufeinander abgestimmt sein müssen. Und der Schwimmsport ist zu zeitaufwendig. Das heißt, ich gehe nur noch sehr, sehr wenig schwimmen, weil ich mit anderen Sportarten, was die Rüstzeiten anbelangt, also hingehen, umziehen, Sport machen, duschen, umziehen und weiter, schon mal ganz anders sind. Also weil ich mehr Sportmöglichkeiten habe, einfach hier vor die Tür zu gehen zum Laufen zum Beispiel. Und zum Zweiten, wenn Sie den Anspruch haben, wie ich, dann wirklich professionell noch zu schwimmen, also Bahnen zu ziehen, dann wird das in den öffentlichen Schwimmbädern schwierig. Und in den Clubs haben Sie feste Trainingszeiten, die dann wiederum mit meiner Tagesplanung nicht übereinstimmen. Und deshalb habe ich mich gegen das Schwimmen entschieden jetzt seit einiger Zeit und mache halt eher allgemeinen Fitnesssport.
Sie haben vorher gesagt, das erfordert ja ein hohes Durchhaltevermögen. Gerade als Jugendlicher stelle ich mir das schwierig vor. Sie haben es auch schon thematisiert. Was hat Sie getragen? Was hat Sie da sozusagen an der Stange gehalten, das weiterzumachen?
Ja, zum einen glaube ich, immer die Idee, bestimmte Dinge mal erreichen zu wollen. Also will sagen.
Was war Ihr Ziel?
Ja, einfach besser zu werden. Ne? Das ist das eine. Das zweite ist, bestimmte Zeiten zu unterbieten. Das dritte ist, bei bestimmten Meisterschaften teilnehmen zu dürfen. Also beispielsweise westdeutsche Meisterschaften war immer ein Ziel. Und das immer im Kopf zu haben, was ist sozusagen das Maximale, was ich aus mir selber rausholen kann und das Beste aus dem, was man mitgegeben bekommen hat, zu machen. Das ist so ein bisschen die grundsätzliche Einstellung, die ich habe und die in dem Alter, ich weiß nicht, ob sie da war oder geformt wurde, aber irgendwie hatte ich immer das Gefühl, da muss doch noch mehr gehen. Und das in einem Umfeld, und das war, glaube ich, der zweite sehr motivierende Faktor, wo es viele Menschen gab, die ähnliche Ziele und ähnliche Einstellungen hatten. Und deshalb bin ich auch mit vielen von den engeren, ich nenne das immer Mannschaftskollegen und Kolleginnen, auch heute noch freundschaftlich verbunden.
Und hatten Sie doch Eltern, die das befördert haben? Schwimmen ist jetzt nicht so geläufig wie zum Beispiel Fußballspielen für einen Jungen.
Nein, gar nicht. Also das war eher so, dass ich immer mir zu Hause die Zeit erkämpft habe und es auch viele, viele Gespräche gab nach dem Motto, warum machst du das? Warum bist du jeden Abend da? Und ist das nicht ein bisschen zu viel? Und also es war nicht so, dass das Elternhaus das notwendigerweise unterstützt hätte. Sie haben es nicht aktiv versucht zu verhindern, aber Unterstützung hätte meiner Meinung nach etwas anders ausgesehen. Und Fußball, muss ich ganz ehrlich sagen, interessanterweise war ich nie gut, was Ballsportarten anbelangt. Also und das schon von frühester Kindheit an. Also ich kann vieles richtig gut, aber Ballsportarten gehören definitiv nicht dazu. Also das geht von Basketball über Fußball in Richtung Tennis. Da habe ich also diverse Versuche mit diversen Trainern später auch versucht. Das funktioniert nicht. Das ist nicht meine Welt.
Und wie kam es überhaupt dann darauf zu schwimmen?
Über einen meiner besten Freunde, den ich heute noch habe, den ich vorher schon kannte. Der beste Freund oder einer der besten Freunde, die ich heute habe, den habe ich interessanterweise kennengelernt, indem wir uns an gegenüberliegenden Bushaltestellen mit Schneebällen beworfen haben. Jungs halt. Ne? Und irgendwann haben wir gesagt, ist ja langweilig. Wir stellen uns jetzt auf die gleiche Bushaltestellenseite und bewerfen andere Leute. Ne? Das war dann die nächste, das war die nächste Ausbaustufe der Freundschaft. Und dieser Freund war Mitglied eines Schwimmvereins und der hat mich total begeistert dadurch, was die alles für Übungen machen mussten. Also Stichwort Ertüchtigung der Muskulatur, so isometrische Übungen etc. Und irgendwann habe ich gesagt, Mensch, das möchte ich auch können und da mitmachen. Und so bin ich in den Schwimmverein eingetreten.
Verstehe. Lassen Sie uns noch kurz auf den dritten Gegenstand kommen. Sie haben nämlich, da bin ich jetzt gespannt, welcher Wert dahinter steckt, Ihr Diensthandy mitgebracht. Welches haben Sie denn? Fangen wir mal damit an.
Muss ich eine Marke nennen oder? Ich habe ein asiatisches Telefon, koreanischer Herkunft. Also,
okay.
Ja. Also. Das dienstliche Mobiltelefon ist, was Sie hier sehen. Und für mich ist das deshalb wichtig, weil über Erreichbarkeit Verantwortung gelebt wird. Und weil ich eben in meiner Position sehr, sehr viel Verantwortung für das Unternehmen, für die Mitarbeiter, für meine Kollegen trage, aber natürlich auch in begrenztem Umfang für die Gesellschaft, nehme ich das Telefon fast überall mit hin, um im Falle des Falles auch wirklich verfügbar und erreichbar zu sein.
Auch nachts? Also haben Sie das nachts auf? Könnte man Sie nachts
das
erreichen?
Das liegt tatsächlich neben mir am Bett. Also das ist so. Ich weiß, meine Frau sieht das ganz anders, sagt immer totaler Wahnsinn. Das Ding muss weg. Aber so sind halt die unterschiedlichen Rollenbilder und Verständnisse. Und mein Verständnis ist, dass zu einer Rolle wie der meinen auch gehört, dass man eine gewisse Verfügbarkeit hat. Natürlich gibt es auch Zeiten, wo ich mal sage, ich bin heute mal einen kompletten Tag raus und bin auch nicht erreichbar. Und das ist aber eher selten, sondern im Grundsatz glaube ich daran, dass Teil meiner Verantwortung ist, auch verfügbar und erreichbar zu sein für Sorgen, Nöte, Themen. Und deshalb halte ich das Telefon in der heutigen Gesellschaftsform als ein absolut adäquates Mittel, verfügbar zu sein, erreichbar zu sein, Menschen voranzubringen, aber auch bestimmte Dinge wie beispielsweise unseren Daseinszweck als Unternehmen zu erfüllen. Und deshalb muss ich und möchte ich erreichbar sein und verfügbar sein.
Das heißt, Sie empfinden das nicht als, als eine Belastung, ständig erreichbar sein zu müssen?
Nein, weil ich glaube, das ist Teil typischen menschlichen Verhaltens. Also der Mensch in meiner Wahrnehmung ist ein so stark sozialisiertes und soziales Wesen, dass ich persönlich für mich den Kontakt mit anderen Menschen als eine der wesentlichen Essenzen menschlichen Daseins empfinde. Und ob dieser Kontakt persönlich stattfindet, was ich immer die beste Variante finde, oder über moderne Kommunikationsmittel, das ist dann für mich zweitrangig. Wichtig ist, dass er stattfindet und wichtig ist, dass wir zur Verfügung stehen, um zu kommunizieren in beide Richtungen. Und deshalb ist es für mich keine Belastung, sondern Teil des Menschseins, um es ganz offen zu sagen.
Jetzt durch Corona sind ja physische Kontakte weniger geworden. Empfinden Sie das als Einschränkung oder erleben Sie sogar eine höhere Nähe, wie es auch manche beschreiben?
Die Antwort auf beide Fragen müsste heißen, ja. Ne, das ist, weil ich vermisse einerseits die physische Nähe, weil die physische Nähe viel mehr Botschaften sendet im Gesamtpaket, als das über alle anderen Medien bisher möglich ist. Und sie ermöglicht eben auch in dem besten verstandenen Sinne menschliche Wärme. Sie ermöglicht Empathie. Und insofern ist sie die eigentliche menschliche Umgangsform. Trotzdem habe ich festgestellt, dass wir mit der Pandemie und der damit einhergehenden Beschränkungen plötzlich die Tür in eine ganz andere und neue und ergänzende Kommunikationswelt aufgestoßen haben, die für bestimmte Zwecke vielleicht sogar besser und effektiver und effizienter ist. Beispiel: Ich habe seit Ende Januar keinen einzigen internationalen Flug mehr hinter mich gebracht. Und ich habe vorher gut 200.000, teilweise mehr, 300.000 Meilen pro Jahr wirklich abgeflogen. Und wenn Sie sich das einfach mal überlegen, was das an Qualität einerseits bringt, auf der anderen Seite an ökologischen Vorteilen. Und zum Dritten, viele der Gespräche, die ich jetzt führe, sind von ähnlich guter Qualität, als hätte ich sie persönlich vor Ort geführt. Und da muss ich sagen, tut sich eine neue Dimension auf, von der wir, glaube ich, vor 12 Monaten in der Art und Weise kaum hätten träumen können, beziehungsweise wo wir auch gesagt hätten, nein, das wird in dem Umfang niemals gehen. Also ich glaube, wir haben hier eine gute und sinnvolle Ergänzung gefunden zu bestehenden Kommunikationskanälen, wo wir in bestimmten Themen viel besser werden können.
Für wen sind Sie denn eigentlich erreichbar auf Ihrem Handy? Kann auch der normale Mitarbeiter Sie anrufen oder trauen sich die das gar nicht?
Sowohl als auch. Also ich bin erreichbar, weil meine dienstliche Telefonnummer für jeden Mitarbeiter innerhalb des Unternehmens verfügbar ist. Also die wird nicht in dem Sinne geheim gehalten oder so, sondern ich habe ein Diensttelefon und diese Telefonnummer steht unter jeder meiner E-Mails. Die kann man im Telefonbuch als interner Mitarbeiter abrufen. Also im Prinzip kann mich jeder anrufen und es gibt einige wenige Kollegen, die auch schon mal Gebrauch davon machen. Das, was meistens passiert ist, wenn es Kollegen gibt, die zu mir in dem Sinne keinen direkten Zugang haben oder mich nicht kennen, die schreiben mir eine E-Mail. Also das kommt häufiger vor, dass mich wirklich jemand anruft auf meinem mobilen Telefon. Das habe ich, also da kann ich mich wirklich nicht dran erinnern. Ich habe schon mal eine Kurznachricht bekommen, ja. Aber dass mich jemand anruft, ist eigentlich, mit dem ich nicht vorher sowieso Kontakt hatte, das kommt eigentlich nie vor.
Und haben Sie das Gefühl, dass der Kontakt zu Ihren Mitarbeitern jetzt während Corona enger geworden ist?
Also ich persönlich habe das Gefühl, es gibt auch Indikationen, die dieses Gefühl möglicherweise sogar faktisch belegen. Und zwar die Indikation ist, wir haben, das hatte ich eingangs erwähnt, Umfragewerkzeuge im Unternehmen und hier äußern sich Mitarbeiter und viele der Mitarbeiter sagen, dass durch die Videos, die wir im Rahmen der Pandemie täglich abgedreht haben, also jeden Tag 5 bis 10 Minuten habe ich mich persönlich geäußert. Das ist an alle Mitarbeiter weltweit zur Verfügung gestellt worden zu Themen, die wir über solche Werkzeuge von den Mitarbeitern genannt bekommen haben. Und wir haben jeweils jeden Tag die Top 5 gerankten Fragen, wo alle Mitarbeiter zustimmen konnten, haben wir dann beantwortet. Also ich habe mich dann wirklich vor die Kamera hier zu Hause gesetzt, habe gesagt, Leute, das sind heute die Top 5 Fragen und folgende Antworten, folgende Ideen habe ich dazu. Und das haben wir die ersten Wochen durchgezogen. Und dann haben wir den Rhythmus verlängert, alle 2 Tage, dann jede Woche. Mittlerweile sind wir bei 14 Tagen. Und da kam die Rückmeldung, dass das sehr, sehr gut ankommt und dass die Leute sich viel näher fühlen, als sie sich jemals gefühlt haben, weil sie mich komischerweise jeden Tag sehen. Ne? Was vorher nicht der Fall war. Ja? Also wir haben vorher davon Abstand genommen. Ich bin vorher durch die Weltgeschichte geflogen und habe viele Mitarbeiter besucht. Das fanden die Standorte auch toll. Aber dann habe ich mal 100, mal 200, mal 1000 Leute gesehen, aber alle anderen eben nicht. Und jetzt können sie mich jeden Tag sozusagen erleben. Sie sehen mich im Homeoffice, sie sehen mich im Poloshirt, sagen, Mensch, super, das ist echt so, als wärst du bei uns zu Hause. Und manche haben sogar zurückgeschrieben und haben gesagt, hey, jeden Tag schaue ich mir mit meiner Familie diese Videos an.
Sie werden also zum Fernsehstar.
Ja, nicht Fernsehstar, aber zumindest gibt es eine gewisse Bekanntheit jetzt in der Belegschaft. Und das hat durchaus auch positive Konsequenzen gehabt. Ne?
Verstehe. Wunderbar. Herr Steilemann, ich sage ganz, ganz herzlichen Dank für das Gespräch und dass Sie unser Gast waren.
Vielen Dank, Frau Rexer, und vielen Dank, dass ich Ihr Gast sein durfte.
Das war die 5. Folge von Werte und Leadership, dem Podcast der Wertekommission. Das nächste Mal sprechen wir mit Güzin Tekkal. Sie ist Menschenrechtsaktivistin und Filmemacherin und sie hat die Initiative German Dream gegründet, die junge Menschen für die Werte der Demokratie begeistern will. Viele prominente Deutsche mit und ohne Migrationshintergrund unterstützen sie dabei. Bis dahin.
Das war Werte und Leadership, der Podcast mit Andrea Rexer. Dieser Podcast wurde produziert für die Wertekommission mit freundlicher Unterstützung von Westlotto.